Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV eines eurer Lieblingsformate, Feedback. Und wenn ihr euch fragt, nach dem Motto, wieso Feedback? Ich habe ja gar keine Info bekommen, dass ich mir Aktien wünschen kann. Dann sage ich nach dem Disclaimer gleich, warum das diesmal alles anders war. Aber erstmal, obwohl er hier steht, aus der Konserve, der Disclaimer mit Christian.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und da sind wir wieder. Zu zweit. Im Studio und mit, wie gesagt, eurem Lieblingsformat Feedback mit Aktien, die ihr nicht gewählt habt. Denn ich fand irgendwie, wir sind mal dran. Deswegen hat Christian eine gewisse Liste von Aktien bekommen, wo ich dachte, da würde es sich total lohnen, mal wieder drüber zu sprechen.
Ja, großartig. War eine Liste von 7 Aktien, aus der ich 5 auswählen durfte.
Immerhin. Und er hat noch eine 6.
Also,
ausgewählt.
Also wenn es beim Lotto so einfach wäre.
Aber die haben eigentlich auch nicht wir gewählt, sondern Die haben eigentlich die Scalable.
Genau. Die war so weit vorne da, ja, auf Platz 1 der Käufe. Also Die meistgekaufte Aktie im Scalable Broker.
So, die machen wir heute auch noch und damit haben wir 6 Titel in den nächsten, wir haben jetzt noch 68 Minuten, denn dann muss Christian weg. Also von daher wollen wir uns ein bisschen beeilen, aber wir müssen trotzdem noch mal eine Sache machen. Und eine Sache ist ein kleiner Rückblick auf die letzte Woche, wo wir die Tabakaktien ja quasi ein bisschen neu geordnet haben. Ich hatte gesagt, dass ich ein paar Käufe noch tätige, dass ich alle so auf 8.000 Euro Investmentsumme angleiche. Jetzt sind 40.000 Euro knapp investiert. Und wie das dann eben so ist, in einer Woche kann auch mal ein bisschen was passieren. Auf einmal ist die Altria nach diesem Investment einen Tick runtergegangen. Philip Morris steht nicht mehr ganz an der Spitze, dafür jetzt ganz vorne eine British American Tobacco, was nicht an den Käufen lag, sondern an einem kleinen Kursanstieg.
Momentaufnahme, wichtig ist, du hast das Portfolio verschlankt, du hast nämlich die Vector Group und die Philip Morris CZ, also die tschechische Tochtergesellschaft, rausgenommen. Das heißt, das Thema der tschechischen Dividende wird uns wohl doch nicht begegnen.
Aber die Aufforderung an euch bleibt, hallo@echtgeldtv, wenn ihr jemand seid, der die Aktie A im Depot hat und B sich das Thema Steuern auch, also das Thema Steuern so in Angriff nimmt, dass er sich diese Steuern, die dann anfallen, auf dem Weg von Osteuropa nach Westeuropa, obwohl es eigentlich nur Richtung Norden ist.
Grenze.
Genau. Irgendwas passiert da und wenn ihr es schafft, das zurückzuholen, dann seid ihr herzlich willkommen, uns mal diese Tour, dieses Leiden und diese Aufwände zu erzählen, die es erforderlich, die es erfordert
hat.
Das
ist ja gar kein Leiden. Vielleicht funktioniert es ja ähnlich entspannt wie in den nordischen Ländern oder in der Schweiz.
Vielleicht. Glaubst du's?
Ja, also ich würde Tschechien so vom Mindset eher bei den Schweizern oder Skandinavien verordnen als bei den Italienern.
Okay, also Christian ist da Optimist. Wenn ihr es also habt, dann meldet euch bei uns, hallo@echtgeldtv, und dann machen wir ein kleines 10-minütiges Feature zur Abenteuerreise nach Tschechien und Dividenden aus Tschechien mit Philip Morris, CR oder CZ, wie immer die heißen. Hier sind sie auf jeden Fall nicht mehr mit dabei.
Ich glaube, die heißen tatsächlich CR, ja, für Czech Republic.
Ja. Oder aber CZ klingt auch gut.
Genau, es ist ja die
ist auch nicht so wichtig, weil wir haben sie ja eh nicht mehr. Und von daher 5 Werte. Und natürlich halten wir euch tabakmäßig A auf dem Laufenden und B dann auch, wie angekündigt, reden wir dann auch regelmäßig darüber, wie wir eine Dividende, die aus dem Portfolio kommt, zu quartalsweise investieren. Weil bei 40.000 Euro investiert, da kommt dann pro Quartal auch schon mal was ganz Ansehnliches raus.
Ja, da sollten so im Jahr, auch wenn wir so die Einstiege berücksichtigen, so um die 5.000 Euro eigentlich rauskommen.
Ja. Ja, also 1.250 pro Quartal.
Ja.
Kann man ja was mit anfangen. Ja. Kriegen wir hin. Also bei Ausgeben haben wir noch nie ein Problem mit gehabt.
Das ist richtig. So. Sogar investieren können wir.
Ja. Investieren können wir.
Ausgeben können wir auch, aber das machen wir hier nicht.
Das
How to spend it, das war, glaube ich, mal ein FT-Format, oder?
Ja, so ja, 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 ja.
How
ja,
to
ja,
spend
ja.
it. Herrlich.
So, investieren können wir. Sagen wir jetzt einfach mal selber über uns. Wenn wir die den ersten Wert, den wir uns heute angucken, genauer betrachten, können wir auch sagen, na, könnt ihr vielleicht nicht, weil mit einer BioNTech sind wir in diesem Depot 31,5% vorne. Und das, obwohl wir etwas hier bei diesem Wert gemacht haben, was wir aus meiner Sicht sonst noch gar nicht gemacht haben, also Tabakwerte mal ausgenommen. Wir haben insgesamt 4-mal gekauft, nämlich nach meiner ersten Impfung. Du warst da, du warst ein bisschen früher dran bei der Impfung, warst, glaube ich, schon im Mai 21 dran. Ich war erst im Juni, habe danach die erste Tranche gekauft, nach meiner zweiten Impfung dann nochmal.
Ich habe die erste Tranche ja von AstraZeneca im Blut, ja, also die gute Schwedensuppe, ja.
4-mal haben wir in der Sendung BioNTech gekauft und zuletzt am 29. Juni 22, da zu einem Kurs von 134 Euro. Und naja, da, Christian, ist die Aktie immer noch nicht so richtig wieder angekommen, obwohl es ja schon in diesem Chart, wegen dessen ihr auch rechts ranfahren könnt, schon zu erkennen ist, dass sich da irgendwas getan hat, was total harmlos aussieht, was den BioNTech-Aktionär der letzten 12 Monate aber ziemlich freut, weil die Aktie auf einmal etwas gemacht hat, was ja auch mal ganz schön ist. Sie ist nämlich um 50% in den letzten Wochen gestiegen.
Also nach dem Ende der Pandemie gab es ja erstmal diesen brutalen Crash, als man gesehen hat, okay, die Nachfrage nach dem Impfstoff wird dramatisch zurückgehen. Zum Glück, muss man ja als Mensch dann sagen, weil das Thema sich doch dann erledigt hat. Die Aktie hat aber dann sich nicht stabilisiert, sondern sie düdelte einfach weiter nach unten. Und ja, jetzt irgendwie vorletzte Woche kam es dann so zu diesem Hallo, ich bin doch noch da Signal und dann 50% in kürzester Zeit. Was ist passiert? Naja, es findet gerade die Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für molekulare Onkologie statt. Es geht also um das Thema Krebstherapien. Das ist ja der eigentliche Fokus von BioNTech. Der Covid-Impfstoff war ja eher so Beifang auf der mRNA-Plattform. Und anlässlich dieser Konferenz gab es mal einen Ausblick auf die Pipeline. Und da haben so ein paar Worte gereicht, die Fantasie von Investoren endlich mal wieder zu stimulieren, nämlich insbesondere mit Blick auf die Pipeline, dass man davon ausgeht, dass man bis zum Jahresende mindestens 10 potenziell zulassungsrelevante Studien in der Pipeline hat und damit vielleicht auch der Weg irgendwie absehbar wird zu einem Blockbuster, der dann dazu führen könnte, dass man auch mal wieder, naja, vielleicht die 200 in das Blickfeld nehmen kann und zwar nicht nur wegen Fantasie, sondern wegen richtiger Umsätze, denn das muss man ja auch sagen, also mit Zahlen ist ja bei BioNTech nicht viel. Umsätze seit 2021 von 21 Milliarden auf 18 Milliarden, auf 4 Milliarden, auf 3 Milliarden gesunken. Na gut, die meisten forschenden Biotech-Unternehmen wären froh, wenn sie immer noch Milliarden Umsätze machen würden mit einem Produkt, was mal, wie gesagt, Beifang war. Aber sie haben natürlich auch erhebliche Kosten für die Krebsforschung. Sie haben dafür auch ausreichend Liquidität, 18 Milliarden Dollar in der Kasse. Aber die wollen ja auch gut investiert werden und Investoren wollen halt irgendwann mal sehen, dass dann da ein Produkt kommt. Ja. Dummerweise passt das nicht ganz zu den Zyklen in der Biotech-Industrie. Und auch wenn da viel die Rede ist von Phase 1 bis 2, Phase 2 und sogar 2 Phase 3 Studien,
darf man nicht vergessen. Das ist immer noch sehr früh.
Ja, also selbst in der klinischen Phase 3 Studie kann eine Medikamentenentwicklung, die davor vielversprechend war, immer noch komplett in sich zusammenfallen auf null, sodass man sagt, nee, den ganzen Wirkstoff brauchen wir nicht mehr weiter zu verfolgen.
Ja, was häufig übersehen wird, ist, dass sie mit den Covid-Impfstoffen trotzdem noch weitermachen. Da haben sie vor ein paar Wochen gerade eine neue Zulassung bekommen für einen neueren Impfstoff, haben in dem Zuge die Preise dafür ein bisschen angehoben und sind da weiterhin aktiv, aber haben es ja schon gesagt, auf einem ganz, ganz anderen, eben deutlich niedrigeren Umsatzniveau. Aber auf der anderen Seite, wenn man es mal mit 19 und 20, als man ja noch gar nicht richtig am Markt war, als man ja diese ersten mRNA-Impfstoffe entwickelt hat in rasender Geschwindigkeit, in Lichtspeed, in Lightspeed-Geschwindigkeit, und man dann in 21 eben auf diese 19 Milliarden Euro Umsatz nach oben geschossen ist. Trotzdem ist es jetzt ein gewisser Ertragbringer auch. Also Erträge kommen ja ins Unternehmen rein und helfen eben auch, die finanzielle Unterdeckung geringer zu halten und die Investitionsmöglichkeiten hoch.
Trotzdem, für die letzten 12 Monate steht da ein Verlust von 500 Millionen Euro. Allerdings, wie gesagt, können Sie sich das leisten, denn die Kasse ist voll. Und das darf man auch bei der Börsenbewertung eben nicht vergessen. Börsenbewertung 29 Milliarden Dollar. Die Aktie wird ja primär an der Wall Street gehandelt. Aber Enterprise Value nur 11 Milliarden. Der Rest ist Cash. Und da hat man natürlich ordentlich Masse, mit der man jetzt diese Forschung auch bezahlen kann.
Und mit der man vor allen Dingen auch Rückschläge einigermaßen wegstecken kann, sodass das Unternehmen auf die nächsten Jahre hinaus im Grunde genommen nicht gefährdet erscheint. Erscheint deswegen, weil man kann ja im Zweifelsfall nie wissen, was an irgendwelchen Schadensersatzklagen dann doch mal in irgendeiner Form erfolgreicher wird. Das sollte man in dem Bereich nie komplett ausschließen. Aber so auf den Blick sieht's erstmal grundsätzlich gut aus, wobei ich diesen krassen Anstieg eben trotzdem, also auch auf Basis dessen, was du jetzt gesagt hast, ehrlicherweise nicht nachvollziehen
kann. Es ist halt mal wieder eine News gekommen und dann kommt so ein Unternehmen, was ja eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung des Kapitalmarkts eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, plötzlich wieder auf der Agenda und man fängt dann ganz langsam an, mal wieder so ein bisschen Potenzial dort einzupreisen. Wir wissen beide, das ist eine sehr, sehr langwierige Geschichte. Also ich würde mir nie zutrauen, auch nur die Anwendungsgebiete dieser Wirkstoffe, die da gerade in der Phase 2 und Phase 3 sind, zu erklären. Ja, man kann das relativ gut nachlesen, aber wenn man das machen möchte und dann wirklich verstehen möchte, dann muss man eigentlich daneben irgendwie so ein Pschrembel, ein klinisches Wörterbuch packen, damit dann guckst du aber alles nach, weil die Erklärung im Pschrembel verstehst du ja dann auch nicht mehr. Insofern muss man ganz klar sagen, warum haben wir das Investment hier damals? Der Anfang war sicherlich emotional so ein Milestone-Investment, dass man sagt, naja, das ist so eine Erinnerungsaktie an diese wahnwitzige Covid-Zeit und dann irgendwann nochmal nachgelegt, auch mit Blick auf die ja, wie ich finde, auch nach wie vor sehr angenehme Art und Weise, wie Shahin und Türeci kommunizieren und wie sie ihr Unternehmen gemeinsam mit den Anker-Aktionären entwickeln.
Ja, und wir hatten es, glaube ich, auch mal, deswegen ist es bei mir auch in der Gruppe noch einsortiert, in dieser Tenbagger-Gruppe mit drin, weil im Grunde genommen in dem Moment, wo ein solcher Moonshot wie mit dem Covid-Medikament nochmal gelingt in einer permanent behandlungsnotwendigen Krankheit, zum Beispiel Krebs, da redet man dann eben einfach über ganz, ganz andere Kursniveaus. Und wenn irgendwelche Sachen mit mRNA noch möglich sind, die wir uns selber gar nicht vorstellen können, weil wir davon keine Ahnung haben, ich noch weniger als du, dann kann da eben bei jeder Umsatzzahl auch mal ganz schnell eine Null und da kann auch mal schnell eine Ver-20, Ver-30-fachung da
Insbesondere
sein.
Insbesondere, weil sie ja bewiesen haben, dass sie kommerzialisieren können mit diesem Agreement mit Pfizer. Ja. Das zeigt, dass sie also schon auch die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben, dass sie nicht nur forschen und dann stehen sie irgendwie da mit kurzen Hosen und dann gibt's keine ordentlichen Ressourcen, um dann auch aus Wirkstoffen marktfähige Medikamente zu machen. Also da ist die Pipeline dann nach hinten auch aufgebaut. Wenn die Zulassung kriegen, dann kann das sehr schnell gehen. Aber bis zur Zulassung, da sind so viele Stolpersteine. Das gilt für alle Biotechnologieunternehmen, weshalb wir da ja auch in der Regel diversifizieren, egal ob man das jetzt eher fokussiert mit aktivem Management macht, mit einer Baby-Biotech oder mit einer HBM Healthcare oder ob man sich den ja inzwischen auch von einigen sehr großen Werten getragenen Nasdaq Biotech ETF da ins Portfolio legt. Aber es ist halt mal eine Streuung und es ist nicht die Abhängigkeit von einem einzigen forschenden Unternehmen, weil das muss auch klar sein. Das Worst-Case-Szenario ist, dass sie eine wunderbare Plattform haben, aber dass auf dieser Plattform kein einziger Wirkstoff entsteht. Und dann ist irgendwann das Unternehmen wahrscheinlich ein Übernahmekandidat.
Genau. Aber
eben nicht auf dem Niveau von heute.
Genau, das dürfte noch ein paar Jahre dauern, bis es so weit ist, weil die Liquidität und auch die hereinkommenden negative Deckungsbeiträge reduzierenden Umsätze sind eben auch noch da. Weil, wie wir jetzt in den letzten Wochen ja auch immer wieder festgestellt haben, Covid verschwindet jetzt auch nicht einfach und bestimmte Risikogruppen werden und lassen sich weiterhin impfen und wollen eben einen möglichst milden Verlauf haben und sehen da die Wahrscheinlichkeit, unabhängig von allen Diskussionen, die es ja dann auch immer gibt, eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Infektion schadlos zu überstehen.
Insofern kann man sagen, also wer dieses Kalkül könnte schon aufgehen und wäre auch sympathisch, wenn es passieren würde und wäre auch toll für den Pharma-Standort Deutschland. Wer dieses Kalkül nicht teilt, der dürfte aus der Aktie sowieso schon draußen sein und alle anderen bleiben weiterhin dabei, hoffentlich mit einem Depotanteil, der so gering ist, dass man diese erheblichen Schwankungen dieser Aktie einfach mal so wegpacken kann. Aber nicht nur so Unternehmen, die noch am Forschen sind und keine marktfähigen Produkte haben, außer diesem One-Trick-Pony Comirnaty. Auch solche Unternehmen können ja kräftig an der Börse unter die Räder kommen. Und da hätten wir eins aus dem Gesundheitswesen ebenfalls im Depot. Ja, so der gefallene DAX-Liebling, könnte man sagen. Über Jahre einer der Top-Werte, eine der Top-Stories im deutschen Aktienindex.
Beim gerade Dividendenadel immer mit dabei.
Genau, war der einzige Dividendenaristokrat Deutschlands.
Mich ärgert es ja immer noch. Mich ärgert es immer noch, dass sie das vollkommen
genau, dann sollten vollkommen wir, dann sollten, damit ist eigentlich klar, um wen es geht, um Fresenius. Früher eine Wachstumsstory, auch fast schon so eine Serial Acquire Story, weil die haben gefressen, dadurch auch immer mehr Schulden aufgeladen und irgendwann haben sie angefangen bei den Akquisitionen Problemfälle einzukaufen. Dann hatten sie eine Major Acquisition, Acorn, die zum Glück
hatten sie nicht.
durchging, weil das Unternehmen ist dann hinterher fast in die Pleite gerutscht, aber sie sind dann nochmal rausgekommen. Sie hatten operative Probleme in nahezu allen Sparten des Unternehmens und dann, ja, wenn man einen Schuldenberg hat, also nicht finanziell frei ist und dann läuft das Geschäft nicht, dann passiert bei einem Unternehmen dasselbe, was bei einem Häuslebauer passiert, der seine Schulden immer brav bedient, das wollen wir ja sagen, es hat ja nie einen Default gegeben, auf Versehen ist, aber wo es halt auf der Einnahmeseite ein bisschen enger wird. Und deswegen ist die Aktie brutal abverkauft worden. Von 90 in der Spitze ging es dann runter auf zeitweise knapp unter 20.
Und wir haben ja sehr oft in den letzten Jahren über Multiple Expansion, also die Ausweitung von Multiplikatoren gesprochen, die mit immer mehr einhergehendem Vertrauen Unternehmen zugebilligt werden, beispielsweise im Softwarebereich. Microsoft ist eine dieser Standardgeschichten, die wir da mal sehen, wo immer höhere Multiplikatoren beim Gewinn, beim Cashflow, beim Umsatz bewilligt wurden. Gleiches natürlich bei einer Apple und gleiches auch bei Fresenius. Naja, bis es irgendwann dann eben anders weiterging, weil es gab eben eine Spitze, die erreicht wurde, die ist relativ klar zu sehen, vor allen Dingen beim PI, also beim Kurs-Gewinn-Verhältnis, da war man in der Spitze in 15 und 16, also da, wo die Aktie dann eben auch ihre finalen Höhepunkte Ende 2016 gemacht hat. Da war man dann eben auch hier beim Hochpunkt angekommen und ein Jahr später, nämlich im Dezember 2017, war dann schon mal mehr als ein Fünftel weg von dieser hohen Bewertung. Und das bedeutete dann, dass die Aktie auf einmal von 75 auf 65 gefallen war und man so dachte, naja, dann hat man wenigstens mal eine Möglichkeit nachzukaufen. Haben wir in der Phase glücklicherweise noch nicht getan und dann ging es wirklich auch relativ rapide von verschiedenen Stories, die wir hier im Grunde genommen auch immer nacherzählt haben, wo wir auch lange Zeit dann in dieses fallende Messer nicht reingreifen wollten, hier nacherzählt haben, sondern erst darauf gesetzt haben, dass es zu diesem Unternehmen wieder, sagen wir mal, eine Bodenbildung des Misstrauens gibt. Und die fand dann eben irgendwann statt. Das war so Ende 22 zu erkennen, genau. Anfang 23.
Also Covid hat logischerweise bei einem Unternehmen, das Krankenhäuser betreibt, das vielfältige Zulieferungen für die Gesundheitsindustrie macht, auch nochmal ein richtiges Loch hineingerissen. Aber wie die Pandemie dann vorbei war, wie man auch im Management sich entsprechend neu aufgestellt hat, den unglücklichen früheren Finanzchef dann als CEO auch ausgewechselt hat und Herrn Senn dann endlich die Möglichkeit gegeben hat, nachdem das bei Siemens Energy ja nicht geklappt hatte, da wollte ja auch schon mal, doch CEO in der DAX-Liga zu werden. Da hatte sich die Aktie, ja, man muss das sagen, irgendwie so ausgekotzt. Ja. Allerdings auch da, ne, diese Bodenbildung, die braucht Zeit. Ja. Das sind keine V-Formationen, denn das muss man auch ganz offen sagen. Wir haben es hier nicht irgendwie bei diesem Kursverfall mit einer Laune der Börse zu tun, sondern wir haben es eben wirklich mit einem komplett korrigierten Blick der Börse auf diese Aktie zu tun gehabt. Es war eine Wachstumsstory, die war hoch bewertet und hohe Bewertungen sind kein Problem, solange ein Unternehmen kontinuierlich liefert. Aber wenn man dann nicht mehr liefert, und auch weiterhin nicht liefert und dann Probleme sich auch gegenseitig verschärfen, dann noch so ein Sonderthema wie Covid dazukommt, dann haben wir eben auch genauso vehement die andere Richtung, nämlich diese Multiple Depression. Und dann muss man erstmal was dafür tun, wieder das Vertrauen der Börse aufzubauen, auch wenn man fundamental schon wieder in der Spur ist. Und Zen hat, glaube ich, beides geschafft.
Zen hat zumindest diese Zuversicht mal in den Raum gestellt.
Er hat
mit markigen Sprüchen, ein bisschen mit Bullshit-Bingo auch versehen. Also da wären so ein paar Pressekonferenzen mal ganz spannend gewesen, wenn du so ein paar Begriffe
Ich habe eins tatsächlich aus der jüngsten Ergebnismeldung mal rausgeschrieben, weil ich fand das toll, weil es ist eine gute Nachricht. Es geht um Margen.
Es wird übrigens immer ein bisschen gefährlich, wenn Christian sagt, also mit so einer Ankündigung, wenn er dann sagt, ich fand das toll,
ist das
meistens da so ein verdeckter Schlag.
Es geht um die Krankenhaussparte.
Insbesondere mit dem Lächeln, den natürlich die Podcast-Hörer gar nicht sehen können.
Das ist schön. Darüber hinaus hat Fresenius sein Ambitionslevel für Fresenius Helios innerhalb des Fresenius Financial Frameworks angehoben und strebt nun ein strukturelles EBIT-Margenband von 10-12% an. Also ich finde besonders schön, das Fresenius Financial Framework und also mein Ambitionslevel.
Ambitionslevel ist eigentlich mein Wort. Also das hat mir richtig gut gefallen.
Ja. Also so ambitioniert ist es jetzt nicht. Man geht jetzt von vorher 9-11 auf 10-12, aber es zeigt schon mal, also man traut sich auch wieder, nachdem man ja wirklich jahrelang operative Probleme hatte, jetzt auch wieder Prognosen und Ziele anzuheben. Das haben wir 3-4 Jahre lang nicht gesehen. Wir haben ja auch seit 2021 rückläufige Gewinne gesehen. Wenn man das auch mal bereinigt, die Proforma-Zahlen anschaut, dann ist der Gewinn je Aktie 2020 bis 2023 gesunken. 2024 jetzt im ersten Halbjahr mal wieder 10% Anstieg. Da hat sich was getan. Und Zen hat aufgeräumt. Fresenius, das waren ja zuletzt 4 Sparten gewesen, nämlich Kabi, also das Geschäft mit Infusionslösungen und Medikamenten, ein bisschen Generika, Helios, die Krankenhaussparte, insbesondere in Deutschland und in Spanien mit Quirón Salud, dann dazu Vamed, Reha-Kliniken und Medtech-Dienstleistungen und dann hatte man ja voll konsolidiert die Beteiligung Fresenius Medical Care, 32% nur, aber durch das Durchregieren im Rahmen dieser KGaA ist das Dialysegeschäft voll konsolidiert worden. So, und da ist er hingegangen, hat durch eine entsprechende Rechtsformänderung bei FMC eben diese Endkonsolidierung geschafft und er hat Vamed im Grunde komplett ausgerümpelt, nämlich die Reha-Kliniken verkauft, die Projektentwickler verkauft und das Medtech-Dienstleistungsgeschäft in Kabi integriert, sodass wir es eigentlich jetzt mit einer Firma zu tun haben, die auch ein bisschen übersichtlicher ist, die 2 Geschäftsbereiche hat, nämlich das eine ist Kabi, ergänzt um Medtech halt, und das andere ist Helios, das sind die Krankenhäuser. Da mag es auch gewisse Synergien dazwischen geben, vielleicht kann man das irgendwann, wenn gar nichts mehr hilft, auch noch abspalten oder verkaufen oder Partner reinnehmen.
Das ist ja auch in Ordnung. Ich
meine, und dazu hat man halt diese 32-prozentige Beteiligung jetzt an Fresenius Medical Care. Nun, sie ist eben nicht mehr konsolidiert, folglich hat man auch die Schulden von denen nicht mehr in der eigenen Bilanz stehen. Das Balance Sheet sieht dadurch schlanker aus. Das mögen auch Ratingagenturen, ja, weshalb also Standard &
Poor's. Der Umsatz auch, das muss man dann eben auch sagen, wenn wir hier dieses Pfeil anwenden.
Ne? Also du kannst also die Zahlen jetzt auf Sicht der nächsten Jahre nicht mehr so vergleichen.
Es geht eben in 22 neu los.
Genau, quasi. Man muss also jetzt nicht mit den Zahlen mehr aus den Systemen arbeiten, sondern man muss jetzt wirklich das als Vergleichsbasis immer nehmen, was in Geschäftsberichten drin steht, mit dem Stichwort pro forma. Da wird also so getan, als wenn es im Vergleichsjahr auch schon diese Trennung und diese Desinvestitionen gegeben hätte, damit man einfach sieht, wie sich Kabi und wie sich Helios entwickelt haben. Und wenn man diese pro forma Zahlen jetzt mal aus dem ersten Halbjahr nimmt, dann muss man sagen, ja, das sieht wieder so aus, als wäre es auf Kurs.
Ja, vor allen Dingen sieht es operativ eben wieder deutlich besser aus. Und das war etwas, was dann schon ein massives Problem war, dass nämlich eigentlich dann nicht nur die Dinge auf der Umsatzseite schiefgelaufen sind, sondern vor allen Dingen auch auf der operativen Ebene. Und das war etwas, was dann eben dazu auch noch geführt hat, dass Multiples eben nicht in die Expansion, sondern in die wirkliche Depression gegangen sind. Und wir konnten das damals bei den Kursniveaus dann irgendwo für uns auch so abschätzen, dass wir damals eben dann gesagt haben, dieses Auskotzen, von dem Christian gerade schon gesprochen hat, das haben wir für uns so am 8. März 2023 quasi für beendet erklärt. Aus unserer Perspektive, glücklicherweise, war das auch richtig. Dann gab es im Mai 2023 gleich noch eine Dividende und kurze Zeit später gab es dann auch die Information, dass man das mit der Dividende ab sofort eben auch ein bisschen anders machen wird.
Ja, also wir hatten ja bei Fresenius über 25 Steigerungen gesehen in Serie. 2023, die erste Dividende, die Zen zu verantworten hatte, war dann gegenüber dem Vorjahr nur noch gleich. Also bewusst gezeigt, hey, es läuft jetzt anders und dieser Track Record ist mir völlig egal. Und dieses Jahr 2024 ist dein Dividendensheet hier leer für Fresenius. Da gab es nämlich gar nichts, weil man die Dividende kurzerhand gestrichen hat. Denn wenn man Dividende hätte zahlen wollen, dann hätte man die Energiebeihilfen, die man im Krankenhausgeschäft kassiert hat, zurückzahlen
müssen. Man wollte aber zahlen, muss man ganz deutlich sagen.
Man hätte durchaus gerne gezahlt, aber der Staat hat gesagt, das könnt ihr gerne machen, aber dann hätten wir gerne auch unsere Kohle wieder.
Cashback war anders.
Ja, und sorry, also bei dem Schuldenstand, den Fresenius hat, fällt das zwar in absoluten Zahlen dann nicht so ins Gewicht, aber man darf nicht vergessen, es ist ein fatales Signal an Gläubiger, wenn du dann einfach mal so sagst, ach naja, also auf die 400 Millionen verzichten, weil die zahlen wir dann halt eben zurück. Das kannst du nicht machen. Insofern war das die richtige Entscheidung.
Ich glaube, die Regierung hätte es auch nicht so ganz lustig
gefunden. Nein,
und zwar auch zu Recht.
Genau, und das ist ja ein Thema, ich habe das seit Jahren in der Dividendenstudie mit der DSW ja eine Slide, die Einflussfaktoren auf Dividende, und da ist es ja de jure immer so klar, der Jahresüberschuss des Vorjahres beziehungsweise insgesamt der Bilanzgewinn, das sind die nackten Zahlen, aber der Geschäftsgang des laufenden Jahres ist halt auch immer wichtig, die Perspektive, und wir haben immer als einen Faktor die gesellschaftliche Resonanz mit dabei, und das wäre fatal gewesen. Und bei einem Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, was ja sowieso unter regulatorischer Aufsicht steht und was ja mit dem Staat in vielerlei Hinsicht immer zu tun hat, wäre das ein No-Go gewesen. Insofern Haken dran. Zen hat inzwischen auch schon einen Ausblick gegeben auf die Dividende im nächsten Jahr. Das sollen mindestens wieder die 92 Cent werden, die es vor 2 Jahren gab. Also da nimmt man jetzt den Track-Record wieder auf, aber ohne sich daran so sklavisch zu halten, wie man das in der Vergangenheit getan hat. Und das ist auch gut so, denn wir wollen eins nicht vergessen, da hängt nach wie vor oben ein Damoklesschwert über diesem Unternehmen, und das nennt sich Schulden.
Ja.
Sie haben Schulden zurückgeführt. Wir waren bei Nettoschulden, die dem 4,2-fachen EBITDA entsprochen haben vor 12 Monaten. Und inzwischen ist man bei nur in Anführungszeichen, dem 3,4-fachen. Damit jubelt Fresenius auch gleichzeitig. Juhu, wir sind im Zielkorridor. Der Zielkorridor ist von 3 bis 3,5. Und da muss ich sagen, das ist ein relativ hohes Ambitionslevel, wenn man bedenkt, dass es in diesem ja auch recht stark regulatorisch getriebenen Geschäft, insbesondere bei den Krankenhäusern, immer wieder mal Einschläge geben kann und auch Ertragsprobleme, die dann vielleicht nicht nur eine kurzfristige Delle darstellen, sondern struktureller Natur sein können.
Ja, also mich ärgert diese Dividende aus 23 dieser Art und Weise eben immer noch massiv, weil man einen Track-Record weggeschmissen hat, aus meiner Sicht vollkommen unnötig. In 24, na gut, das hat man dann eben, wenn man diese Hilfe in Anspruch nimmt und wenn das eine der Bedingungen ist, dann muss man es eben auch machen. Ich glaube, dass dafür hätten auf der Aktionärseite die Leute eben auch leicht Verständnis gehabt. Und dass sie Verständnis ganz grundsätzlich hatten, das sieht man ja auch am Kursverlauf seitdem. Wenn wir uns jetzt hier mal den Chart der letzten 12 Monate angucken, also da, wo wir auch unseren zweiten Kauf gemacht haben, so im Novemberbereich ist der dann getätigt worden, dann sieht's hier eben so aus, dass wir auch nach schon einigermaßen kritischen Hinweisen im Kommentarbereich im November eben die zweite Position aufgebaut haben, jetzt auf 80 Aktien da kommen mit einem Investment von 2000 knapp 100 Euro, die jetzt eben 2750 in etwa wert sind. Also hier jetzt ein Kursanstieg schon mal alleine von 32,5%. Wenn wir die kleine Dividende, die es trotzdem ja noch gab, noch mit einrechnen, dann sind wir bei knapp 2800 Euro angekommen. Naja, also das ist bisher ganz gut gelaufen. Und zumindest aus meiner Sicht ist es eben auch so, dass da durchaus noch eine ganze Menge Potenzial drin steckt, weil man ja schon sagen muss, in dem Moment, wo es ihnen jetzt wieder gelingt, diese Verlässlichkeit an den Tag zu legen, das, was Christian auch im Urlaub als unterschwellige Forderung hier in den Raum gestellt hat, nämlich eine weitere Schuldenreduktion vielleicht auf ein neues Ambitionslevel und auf einen neuen Zielkorridor zu bringen von, sagen wir mal, 2 bis 2,5, dann ist er damit wahrscheinlich auch zufriedener. Und dann wird man auch irgendwann anfangen, dieses Unternehmen wieder mit höheren Multiples zu bewerten. Ob es wieder in die Richtung von 20 oder gar 25 geht, ist eine andere Sache. Aber vor dem Hintergrund, was wir hier gerade so sehen, ist das Unternehmen immer noch einigermaßen preiswert bewertet. Aber es gibt eben neben den Argumenten, die wir eben schon gehört haben, eben auch so ein kleines Thema, dass wir bei Holdings ja des Öfteren auch so eine Art Abschlag sehen. Hier haben wir zumindest mal 2 Geschäfte drin. Wir haben ein drittes Geschäft in Form einer Beteiligung drin.
Also bei den 32% stellt sich halt auch die Frage, was soll damit werden? Es ist ja jetzt nicht so ganz wenig. Die Fresenius Medical Care hat eine Market Cap von 11 Milliarden Euro. 32% davon heißt, das Paket sind 3,5 Milliarden Euro, deckt also in etwa 18% der Market Cap von Fresenius, beziehungsweise 12% des Enterprise Value. Der ist dann eben aufgrund der Schulden bei 30 Milliarden. Also es ist schon signifikant.
Und man könnte seine Schulden so eben im Zweifelsfall auch um ein Drittel reduzieren.
Man wäre viele Probleme ledig. Es kommt natürlich hinzu, dass das Geschäft momentan nicht wirklich gut platzierbar ist am Markt, und der Preis, den man dafür kriegt, der wäre aufgrund der operativen Probleme, die man im Dialysegeschäft ja weiterhin hat. Man sieht das ja auch an der Divergenz zwischen Fresenius und Fresenius Medical Care, wäre der Preis schlecht. Aber es stellt sich schon auch im Rahmen dieser ganzen Restrukturierungsarbeiten die Frage, was soll perspektivisch damit passieren? Man hat das auch auf der letzten Hauptversammlung mitbekommen, dass Investoren, Institutionelle schon erwarten, dass man das nicht einfach jetzt irgendwie so da verwaltet und dauerhaft liegen lässt, sondern dass man mit diesem Asset schon etwas macht, dass das auch ein entsprechend weiterentwickelt und dann auch womöglich mal verwertet wird. Also das ist für den Moment jetzt, glaube ich, okay mit der Endkonsolidierung, aber da müssen noch die nächsten Schritte kommen. Und also ich sehe auch bei einer Fresenius in normalen Zeiten jetzt nicht ein strukturelles KGV von 20. Mhm. Wir sind momentan, also wenn wir mal so auf dieses Jahr gucken, bei einer Ertragserwartung, die etwa bei 2,80 Euro pro Aktie liegt. Das wäre schon mal wieder mehr als im letzten Jahr. Und sieht man auch, dann könnte man sich die Dividende gut leisten. Beim Kurs von 37 heißt das KGV etwa 13. Ich kann mir auch vorstellen, wenn das alles sich mal ein bisschen gesetzt hat, dass man dann auch 15, 16 da drauf schreibt. Aber mehr sehe ich da nicht, insbesondere weil wir nicht vergessen sollten, wir haben es hier mit regulatorisch sehr anfälligem Geschäft zu tun, das jetzt nicht so wahnsinnig stabil sein muss.
Aber auf der anderen Seite ist es eine immer noch einigermaßen preiswerte Aktie im Bereich im Pharmabereich, und man hat eben auch noch einiges an Potenzial, denn wenn man die wenn Christian schon einmal Schätzungen anspricht, dann mache ich natürlich gleich noch weiter und sage noch was zu den Schätzungen für 2026. Da werden so 3,70 € pro Aktie in den Raum gestellt. Naja. Und wenn man bei 3,70 € eben so eine 15 mal eben ranschreibt, dann ist man in einem Bereich von um die 55 Euro. Also von daher haben wir da noch eine ganze Ecke Potenzial. Die Dividende dürfte dann ja vielleicht doch mal irgendwann wieder steigen. Und dann hat man da noch ein bisschen was drin. Also vor dem Hintergrund, auf Basis auch des Kaufkurses, den wir hier jetzt drin zu stehen haben, der eben pro Aktie bei 26 Euro knapp liegt, gibt es für mich im Moment keinen Grund, es zu verkaufen. Ist eine schöne Position aus dem DAX. Und wenn ihr sagt, nach dem Motto, heute war mir viel zu wenig DAX in dieser Sendung drin, dann ist es vollkommen okay, weil das machen wir sowieso noch separat. Also von daher, aber es ist trotzdem eine Feedback-Sendung. Und wenn ihr sagt, mir war viel zu wenig von anderen Werten, die vielleicht im Depot von Echtgeld TV drin sind und die wir auch lange nicht mehr besprochen haben, zum Beispiel eine Trade Desk, zum Beispiel eine Walt Disney, zum Beispiel eine, keine Ahnung was, dann schreibt doch eure Wünsche für Feedback mit dem Wort Feedback, Doppelpunkt, eine Aktie dahinter, eine ganz kurze Begründung reinschreiben und dann können wir auf Basis eurer Daumen nach oben für diesen Aktienwunsch auch einfach mal schon die nächste Feedback-Sendung im Oktober oder November für uns vorbereiten, wissen, was für Werte wir besprechen sollen und können da weitermachen. Eine Aktie, die ich vorausgewählt habe und bei der Christian dann auch gesagt hat, die können wir machen, ist diese hier und das ist die der Nasdaq und zwar des Handelsplatzes, den ihr alle kennt, da wo vermeintlich dann diese ganzen Technologieaktien gehandelt werden, wobei es eigentlich mehr darum geht, bei und am Nasdaq, dass es eine spezielle Technologie war, als das System eingeführt wurde, weil es nämlich wesentlich stärker auf Computer und so weiter setzt.
Tja, wobei also Börsenbetreiber für die Nasdaq inzwischen eine Untertreibung ist, denn so das klassische marktgetriebene Geschäft, das bringt inzwischen nur noch rund ein Viertel vom Umsatz, was die Nasdaq inzwischen hauptsächlich ausmacht, ist Financial Technology, Fintech, also alles, was zu tun hat mit Daten, mit Reporting und ja, mit Software, durchaus auch in der Cloud. Also beispielsweise Vermögensverwalter-Software, Reporting-Software, Compliance-Software, Anti-Geldwäsche-Software. Ja. Das macht inzwischen in Summe 75% aus. Der Anteil ist rasend schnell gestiegen. Dazu kommt dann auch in diesen 75% das Geschäft mit Marktdaten, also Indizes, was ja auch ein lizenzengetriebenes Geschäft ist. Und insofern gibt es jetzt bei der Nasdaq inzwischen auch Key Performance Indicators, also Schlüsselkennzahlen, die wir ansonsten nur bei Softwareunternehmen, bei Cloud-Firmen uns anschauen, nämlich ganz zentral der Recurring Revenue, also die wiederkehrenden Umsätze auf Basis bestehender Abonnements, die summieren sich inzwischen auf 2,7 Milliarden Dollar per annum und das ist in Relation zum letztjährigen Gesamtumsatz von 4,5 Milliarden Dollar, also schon deutlich mehr als die Hälfte, Tendenz steigend. Wie gesagt, da stecken Marktdaten drin, da stecken auch Listing-Fees der Firmen drin. Die sind ja auch wiederkehrend, solange die Firmen nämlich am Markt sind. Aber reine Software-Lizenzen machen auch schon fast 1 Milliarde Dollar aus und auch da Tendenz steigend, denn man hat in den letzten Jahren nicht nur selber eigene Software-Plattformen weiterentwickelt, sondern man hat kräftig dazugekauft, viel Geld ausgegeben. Und ja, damit sind wir bei einem für mich sehr ärgerlichen Thema. Letztes Jahr gab es eine Transaktion, wo man für 30 Mal EBITDA den Softwaredienstleister Adenza gekauft hat, auch noch von Thoma Bravo, also der wohl smartesten Private Equity Gesellschaft in diesem gesamten Cloud- und Softwarebereich. Dafür hat man nochmal richtig Schulden aufgenommen und da habe ich mir gedacht, also da kauft man das Wachstum und das Potenzial ein bisschen zu teuer ein und habe das dann mal genutzt, um die Aktie zu verkaufen. War ein sehr schöner Gewinn, eine sehr schöne Transaktion. Ich muss aber sagen, also der Kursrutsch war nur von kurzer Dauer. Inzwischen hat die Nasdaq, also der sogenannte Börsenbetreiber, neue Allzeithochs erreicht.
Ja, und hat eben knappe 50% von diesen nach der Transaktion, also nicht nur nach der Transaktion, sondern kam eben auch noch so ein paar Sachen mit rein, die dann ohnehin dann die Multiple Expansion dann auch mal kurzzeitig unterbrochen haben. Dann kam dieses Ding mit der Übernahme mit rein, was nicht nur Christian, sondern auch zahlreiche andere Investoren dafür genutzt haben, um den Wert deutlich kritischer zu sehen und dann eben auch zu verkaufen, um dann eben die Aktie in der Spitze beziehungsweise im Tief auf ein Niveau von unter 50 zu senden. Naja, und mittlerweile ist sie eben wieder bei 75 knapp angekommen. Notiert dann eben in der Tat auf Allzeithoch und will sich eben weiterhin mit Nachdruck einem Markt widmen, der auch ganz ordentlich groß ist. Also wenn wir hier mal auf die Umsatzzeile gucken, ja, wo 6 Milliarden stehen, aber was die Nasdaq als Organisation eben schon ganz gerne in den Mittelpunkt rückt, neben dem tollen Lizenzgeschäft, was sie sicherlich haben, zum Beispiel für den Nasdaq 100, ist in der Tat das Thema Fighting Financial Crime. Und da wird eben gesehen, dass man in diesem Segment Schadensfälle sieht in einem Bereich von 4 Billionen Euro jedes Jahr. 4 Billionen Dollar werden sicherlich gewesen sein. Und dass man ein Marktvolumen an Dienstleistungen rund um Financial Crime, klingt ein bisschen eigenartig, also zur Vermeidung von Financial Crime, dass dieser Markt angeblich ein Volumen hat von 230 Milliarden Euro. Also da sind wir mal bei einem richtigen Recurring Revenue. Und das spiegelt sich auch in den Erwartungshaltungen im Moment wieder, die von Analystenseite hier in den Raum gestellt werden. Im Moment seht ihr auf Basis der letzten 12 Monate einen Trailing 12 Months Gewinn pro Aktie von $2,75. Und wenn man dann mal seinen Blick darauf richtet, was eigentlich für die nächsten Jahre erwartet wird, dann sollen es in 2026 eben schon $3,50 sein. Und bezogen auf ein Kursniveau von im Moment eben 73 US-Dollar ist das dann ein relativ geringer Multiplikator, so im Bereich von 23 auf Basis dieses Gewinns. Der ist im Moment noch ein bisschen höher, aber liegt eben auch daran, dass es eine einigermaßen hohe Bereitschaft gibt, auf dieses Wachstum zu setzen, weil man sich eben auch mit diesen teuer bezahlten, zweifelsohne teuer bezahlten Zukäufen eine Marktpositionierung erworben hat, die eben, wo man auch an der Nasdaq und an dem Vertrauen, dem diese Institution eben auch entgegengebracht wird, nicht vorbeikommt. Und da haben wir dann eben den Punkt, wo es durchaus auch sein kann, dass da noch einiges an Luft da ist für den Kurs, auch von diesen jetzt erreichten All-Time-Highs auf gänzlich neue Höhen weiter durchzusteigen, durchzustarten. Und naja, da werden wir zum einen mit dabei sein, aber ne, an Gewinnmitnahmen ist ja auch noch keiner gestorben. Haben wir ja auch schon das öftere Mal gehört. Die Gesamtposition ist jetzt so knapp 200% vorne, also hat sich so verdreifacht. Und das kann ja auch mal ein Anlass sein, so ein bisschen was vom Tisch zu nehmen. Zum Beispiel so roundabout den Einsatz. Dafür wäre der Verkauf von 15 Aktien in ungefährer Form notwendig. Dann hätten wir im Grunde genommen an Verkäufen das rausgenommen, was damals investiert wurde. Und dann bleibt immer noch 2/3 der Restposition da und man kann von dem Anstieg weiter profitieren. Gibt es da ein Gegenargument?
Ja, es gibt kein Gegenargument. Es ist halt immer die Frage, wie der Trigger ist, warum man irgendwas verkauft. Ja, also bei mir ist der Trigger, wenn ich sehe, dass eine Position über ein vorheriges Größenlimit geht, verkaufe ich. Oder wenn ich halt hier, wie bei der Nasdaq, so einen operativen Trigger habe, nämlich dass im Akquisitionsbereich ist meiner Ansicht nach ein bisschen aus dem Ruder läuft. Jetzt einfach so zu sagen, in Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, das ist mir persönlich so ein bisschen zu unsystematisch. Mhm. Aber du hast jetzt hier ja kein Level, wo du sagst, also so und so viel Prozent möchte genau. Maximal eine Aktie haben. Das ist halt jetzt so gefühlt. Du fühlst dich irgendwie mit der Position nicht mehr wohl. Sie ist dir zu groß.
Na, sagen wir mal so. Also
auch natürlich zu teuer. Weil ich meine, das wollen wir ja nicht vergessen. Genau. Also wir haben es hier zunächst in meinem Unternehmen zu tun, was richtig Free Cashflow produziert und was wir ja dann auch wirklich durch dieselbe Brille auch bewerten können, genau, wie ein Softwareunternehmen. Da sind wir bei der Relation zwischen Free Cashflow und Enterprise Value. Und da stellen wir halt fest, also das ist hier bewertet momentan mit 34 mal Free Cashflow. Liegt also irgendwo bewertungsmäßig zwischen Visa und Microsoft. Und da ist halt jetzt an dich als Bewertungsguru die Frage, ob dir das ein bisschen zu viel ist oder ob du nicht auch siehst, dass eine Bewertung von 34 mal Free Cashflow durch Wachstum durchaus zu rechtfertigen.
Ja, also bei mir ist es eben so, und das können wir dann auch, das können wir auch demokratisch machen lassen. Also bei mir ist hier in der Tat einfach so, also wenn sich so eine Aktie verdreifacht, dann bin ich zumindest schon mal erstmal in der Situation, dass ich sage, das ist für mich normalerweise so ein Trigger, wo ich sage, wenn ich ein Drittel verkaufe, dann kann ich mich auch darüber freuen, wenn das Ding weiter steigt.
Wichtig ist ja vor allem, dass man nicht alles verkauft.
Genau.
Ja, weil wer immer schon nach einem Verdoppler und einem Verdreifacher verkauft alles, der wird nie einen Tenberger haben.
Genau.
Also das ist also der sicherste Weg, um Tenberger zu vermeiden.
Genau, und das wollen wir ja gar nicht machen. Aber jetzt muss man auch sagen, wir sehen natürlich, wir haben jetzt einmal die positive Brille aufgesetzt und da können wir natürlich auch ein bisschen Modder auf die Gläser schmeißen. Und wenn wir mal sagen, natürlich, das kann auch mal ein bisschen anders laufen. Natürlich ist im Moment auch dieses Pricing von 34 auf aktuellen Free Cashflow davon getrieben, dass großer Optimismus da ist. Aber das habt ihr ja auch schon mal alle erlebt. Großer Optimismus bewahrheitet sich eben auch nicht immer. Von daher ist es für mich jetzt eben diese Phase der deutlich zurückgehenden Kurse, die haben wir jetzt quasi hier ausgesessen, sind an einem Punkt dran, wo ich sage, ja, also wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder auch zugekauft, werden da sicherlich in den nächsten Wochen auch immer noch mal das eine oder andere machen, wo es wieder Zukäufe gibt. Und dafür im Zweifelsfall auch schon mal ein bisschen Liquidität einzusacken, schadet ja auch nicht. Und vor dem Hintergrund bin ich hier einfach in der Situation, dass ich sage, ich glaube, ich baue da jetzt einfach trotzdem mal ein Drittel ab, auch wenn es in der Tat keinen operativen Triggerpunkt gibt. Aber wir sind genau zwischen den Quartalszahlen, was mal ganz schön ist. Also wir haben jetzt im Moment gerade gar nichts, wo irgendwie was besonders Negatives und so weiter kommen kann. Und von daher kann man da auch einfach mal ein bisschen was geben. Und danach bleiben ja immer noch 30 Aktien, knappe 2.000 Euro im Bestand. Und wenn die Aktie dann in der Tat das wahrmacht, was da so auf dem Papier steht, $3,50 an Gewinnen, dann vielleicht weiterhin irgendwie so ein 25er KGV, dann reden wir über was reden wir da eigentlich? Dann reden wir über 50, über 70, über 70, über 87, 50, also roundabout $85. Bezogen auf das, was wir jetzt gerade in Euro haben, also ungefähr 75 bis $78, ist dann immer noch mal ein kleiner Schnaps nach oben, aber begrenzt dann im Grunde genommen, also ist so vom Potenzial ja auch jetzt nicht so, dass ich zu grenzenloser Begeisterung ansetze. Position ist jetzt reduziert, 30 Stück sind noch da, Position ist weiterhin 186% im Plus. Das sieht ja trotzdem, also sowas will man ja auch nicht einfach mal weggeben.
Genau.
Ne? Von daher sind
wenn
wir
da schon gut unterwegs. Wenn man schon das Depot schaut, sieht schöner aus, wenn die Zahlen grün sind.
Genau. Und zwar, wenn sie dreistellig sind, noch besser und die dürfen aber vierstellig werden.
Dann weiß man, dass sich warten lohnt.
Genau.
So, wir kommen jetzt zu einer Aktie, bei der du mal richtig einen rausgehauen hast vor einigen Monaten. Und nein, es ist nicht Tesla. Da hast du auch einen rausgehauen mit den humanoiden Roboter. So einen absoluten Bullcase, den wollen wir jetzt nicht wiederholen. Aber du hattest auch einen Bullcase zu Netflix, nämlich, dass die Netflix nicht nur auf 1000 gehen kann, wie Weiland Dimorphosis, die sie übrigens nicht gemacht hat. Aber du hast sogar gesagt, Netflix kann auf $5,000
gehen. Ich war gespannt, ob du jetzt 5000 oder 5000 sagst.
Nein, das sind 5000, ja. Also die 1000, die haben ja eine Geschichte, die Älteren von uns erinnern sich. Die 5000, wir brauchen jetzt nicht nochmal das ganze Positivszenario aufzurollen. Was ich mich damals gefragt habe, wenn man ein solches Positivszenario hat und dieses Szenario auch durchaus mit Leidenschaft vorträgt, dann müsste man doch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beuteschema ist, wenn man sagt, das ist vielleicht auch ein bisschen zu teuer, dann würde ich normalerweise sagen, naja, das mache ich über die Dosis, aber dann lege ich mir doch ein paar Aktien hin, wenn ich in der Lage bin, einen solchen Investment Case, einen solchen Weg zu entwickeln. Hast du aber nicht gemacht, sondern was du gemacht hast, ist vor 5 Monaten, 6 Monaten ein Discount-Zertifikat hingelegt, was dir ja entspricht, ne, als Schnäppchenjäger. Du kriegst einen Rabatt. Dummerweise gibt's den Rabatt nicht einfach so, sondern du limitierst dein Potenzial nach oben. So, da muss man sagen, ja, das macht ja begrenzt Spaß, nur wenn die Aktie dann wirklich durchstartet, denn du bist irgendwann ja nicht mehr dabei. Und bei der Netflix haben wir ja genau diese Situation jetzt. Die hat ihren brutalen Abverkauf seit Ende 2021, ja, von 700 auf 200, nicht nur umgekehrt, das läuft schon länger, aber den hat sie jetzt komplett rausgenommen. Wir sind wieder bei 700 und daran warst du mit dem Discount-Zertifikat nur unterproportional beteiligt. Bist du trotzdem mit deinem Discount-Investment zufrieden oder sagst du dir, also eigentlich hätte ich doch mal Vollgas geben sollen?
Ja, nein. Ja, ich bin zufrieden. Nein, ich hätte nicht Vollgas geben sollen. Ganz wichtig bei so einen Fällen. Und fühlt euch im Zweifelsfall auch dazu aufgerufen, bei einem anderen Tech-Wert als Tesla oder einer Netflix einfach mal dahinter zu schreiben, Mega-Bull-Case-Szenario mal rechnen. Weil in der Tat, das ist eigentlich nur ein paar Zahlen aneinander klatschen und dann eben auch auf gewisse Plausibilitäten überprüfen, ob das denkbar ist. Wenn ihr das nochmal nachgucken wollt, dann geht in die Sendung aus dem März zurück. Da könnt ihr selber nochmal sagen nach dem Motto, also, was ich da erzählt habe, ist ja in euren Augen kompletter Blödsinn. In meinen Augen ist es kein kompletter Blödsinn, sondern stellt ein paar Möglichkeiten im Geschäft von Netflix dar. Brauchen wir jetzt nicht nacherzählen. Aber ich habe eben auch gesagt, dass auf Basis der Ist-Daten eben auch eine Betrachtung erfolgt. Und auf Ist-Daten entscheide ich normalerweise, zu welchem Kursniveau ich einkaufen will. Und vor dem Hintergrund haben wir damals eben auch genau ein Discount-Zertifikat genommen, was sich ja vor allen Dingen auch dadurch auszeichnet, dass es ein zwingend endliches Investment ist, weil das Zertifikat hat immer eine Fälligkeit. Diese Fälligkeit ist am 17.09.2024 nahezu erreicht. Das heißt, am 20.09. ist die Entscheidung, was eigentlich mit dem Geld, was ich damals dort investiert habe, passiert, gefallen oder wird fallen. Das ist der Bewertungstag. Eine Woche später kommt dann das Geld zurück. Und nur noch mal dazu Erinnerung, was wir damals gemacht haben, ist ein Produkt zu kaufen, wo der Cap, also genau diese Partizipationsgrenze, die Christian eben schon, diese begrenzte Teilnahme, die er eben schon in den Raum gestellt hat, bei 550 angebracht war und immer noch ist. So, damals ganz wichtig, bei einer Netflix spielt natürlich auch der Währungskurs eine gewisse Rolle, der in den letzten 6 Monaten etwas gegen uns gelaufen ist, weil der Euro an Wert zugelegt hat, der Dollar an Wert verloren. Das heißt, da ist ein kleiner Betrag nach unten gegangen. Das seht ihr auch daran, dass diese 550 vor 6 Monaten noch für 509 Euro standen und jetzt eben nur noch in Anführungsstrichen für 495, weil wir kriegen ja am Ende der Laufzeit, das entscheidet sich ja jetzt in 3 Tagen, entweder eben den Aktienkurs unterhalb von 550 US-Dollar zurück oder eben maximal 550 US-Dollar. Dann wird mit dem Währungskurs umgerechnet. Im Moment 1,11 Dollar für einen Euro und damit kommen höchstwahrscheinlich 495 auf dem Konto an. Das bedeutet pro Discount-Zertifikat einen Gewinn von 39 Euro, 8,6%. Und deswegen kommt jetzt eben auch, warum ich damit einigermaßen zufrieden bin, das sind eben annualisiert 15,2%. Natürlich haben wir euch oben drüber auch im Übrigen verlinkt. Da könnt ihr dann selber diese Grafik auch mal nachvollziehen, selber auch noch ein bisschen rumspielen. Dieses Discount-Zertifikat gegen die Aktie auch reingepackt, damit ihr auch seht, ja, die Aktie hat eben in dieser Zeit 17,7% an Wert zugelegt, während der Discounter in dieser Aufzeichnung eben nur 8,1% zugelegt hat. Die 8,6 sind auf Basis der endfälligen Betrachtung gerechnet. Und dann ist es eben so. Aber von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin zufrieden.
Ist jetzt 18:8. Mhm. Und beim nächsten Investment hast du dich trotzdem wieder für ein Discount-Zertifikat entschieden.
Genau. Da machen wir im Grunde genommen genau das Gleiche. Das ist wieder ein Discount-Zertifikat. Der Cap ist diesmal ein Stück höher. Die Gewinnzahlen, die Geschäftszahlen von Netflix, auf die wir heute jetzt nicht so besonders tief eingehen wollen, haben sich verbessert. Es sind neue Kunden dazugekommen, jetzt 275 Millionen. Die Gewinnschätzungen zum Beispiel fürs Jahr 26 und die Umsatzschätzungen sind gestiegen. Vor 6-7 Monaten waren es 46,8 Milliarden, die für 2026 prognosetechnisch in den Raum gestellt wurden. Jetzt sind es 48. Der Gewinn pro Aktie war vor 7 Monaten bei 25 US-Dollar prognostiziert, wird jetzt erwartet bei 27. Also da ist ein bisschen was passiert. Deswegen können wir ja auch den Cap anpassen, wollen aber hier auch immer noch sagen, nee, also wir wollen schon zu einem günstigeren Kurs da rein. Und der ist hier eben 600 US-Dollar. Und die Kurse, die standen, als ich die Sendung jetzt eben vorbereitet habe, so bei ungefähr 505 US-Dollar. Das entspricht dann einem Gegenwert von 561 US-Dollar. Ja. Und am Ende gibt es eben 600 US-Dollar umgerechnet zurück. Und von daher HS79E0. So, also dieses Zertifikat werde ich nach der Sendung im Bereich von 505, vielleicht sind es dann auch 506 nach der Sendung, kaufen und dann werden wir auch da wieder in 6 Monaten wieder die Bestandsaufnahme machen. Wie hat sich die Netflix-Aktie entwickelt? Wie hat sich der Kurs des Zertifikats entwickelt? Wir investieren hier mit einem maximalen Profitpotenzial in 6 Monaten von 6,7%, was dann wieder annualisiert 12,8% beträgt. Und darum geht's eben. Also hier zweistellige Renditen dafür zu erzielen, dass man so 2 Zeitpunkte im Jahr festlegt, wo man sagt, ich würde diese Aktie ganz grundsätzlich schon kaufen. Ein Risikohinweis müssen wir aber in der Tat noch geben, Christian. Denn dummerweise muss die Netflix ja gar nicht in unsere Richtung laufen, die wir hier im Grunde genommen so in den Raum stellen, sondern es gab in den letzten Jahren zumindest mal 3 Situation, wo dieser Wert mehr als 50% gefallen ist. Und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, da hilft dann auch ein Discount-Zertifikat nur begrenzt weiter, denn wenn ich für $700 den Kurs habe, denn dieser sich um 50% reduziert, bin ich eben bei $350 und dann ist die Freude über ein Discount-Zertifikat auch eher getrübt.
Genau, das ist das Risiko, ja, dass du erratische Bewegungen hast, dass es mal schnell 20-25% nach oben gehen kann, wenn die Zahlen auch gut ausfallen, ja, dann stehst du ziemlich
300 Millionen Abonnenten auf
einmal. Genau, stehst ziemlich belämmert da mit deinen maximal, was waren es, 6,8%, die du gewinnen kannst. Ja, es kann aber auch sein, dass es eben in die falsche Richtung läuft und die Aktie verliert 30% an einem Tag und dann ist es dir auch egal, ob du da jetzt 8% Discount hattest oder nicht, weil du liegst halt hinten. Und das ist bei diesen Discount-Zertifikaten das wesentliche Risiko. Dafür gibt es die Prämie. Ne? Bei volatileren Aktien gibt es entsprechend mehr an Rabatt zu holen, damit auch ein anderes Chance-Risikoprofil. Mhm. Aber das sollte man wissen. Und wir haben ja auch dann 2022 gesehen, wie vehement diese Aktie reagieren kann, wenn Wachstumserwartungen nicht mehr so bepreist werden, wie es vorher war. Die haben ja 2022 nicht plötzlich schlechtes Geschäft gemacht, sondern wir haben damals den Zinsanstieg gehabt. Man war generell vorsichtiger.
Man hat Umstellungen gemacht.
Man hat Umstellungen gemacht. Wir hatten das große Thema Inflation, wo es das Risiko gab, dass Leute vielleicht in der Masse dann doch sagen, na, wir müssen mal gucken, wo wir jetzt an die Kosten rangehen können. Und vielleicht ist dann das Netflix-Abo bei dem einen oder anderen auch bei den Sparmaßnahmen dabei. Das alles hat dann in Summe dazu geführt, dass wir über 70% Drawdown hatten bei einem Unternehmen, was weiterhin ja operativ funktioniert hat.
Ja, also das muss man eben in der Tat auch nochmal sagen. Also deswegen auch die Aufforderung, wirklich den Blick mal auf solche Zahlen dann auch zu richten. Wenn dann eine Marge vielleicht mal von 17% Ende 21 auf 14, ja, eine zweistellige Nettomarge mit einem Geschäft, was investitionsstark ist, was von Veränderungen, massiven Veränderungen in der Herangehensweise, Stichwort Abo-Sharing vermeiden, Stichwort Werbeeinblendungen standen vor der Tür, also verschiedene Sachen, die man neu ausprobieren wollte und wo dann der Kurs trotzdem gesagt hat, mir das scheißegal, die Marge ist irgendwie um 20% nach unten, der Kurs, und das seht ihr hier auch sehr, sehr schön, Dezember 21, Dezember 22, von über 600 auf unter 300, ja, das ist dann schon mal etwas, wo man dann möglicherweise und hoffentlich den Mut hatte, hier zuzugreifen. Wir haben es damals, warum eigentlich nicht gemacht? Naja, wenn ich mir den Ende Dezember angucke, dann muss man auch sagen, dass eine Netflix in dieser Zeit mit einem 29, knapp 30er KGV eben trotz dieses starken Kursanstiegs ordentlich bepreist war und das Unternehmen eben aus dem Jahr 2020 und 21 aus Bewertungsrelationen und Sphären kam. Also ein 89er KGV, das kann ja wirklich nicht jemand ernst meinen. 50 ist auch noch sehr ambitioniert. Und bei 30 weißt du dann eben auch nie, vielleicht sagt das Ding noch auf 20 durch.
Und man muss halt auch zugeben, Netflix ist eines der sehr wenigen Unternehmen, das es jetzt geschafft hat, über das Niveau in der Pandemie dann.
Es klappt ja auch nicht immer, dass man so recovert, wie die es gemacht
haben. Ja, und wir haben eine ganze Reihe von Stay-at-Home-Aktien gesehen, die auch rein fundamental diese Höhen aller Voraussicht nach eben nicht mehr erreichen werden.
Ja.
Ja, und insofern hat man vielleicht hier eine Chance verpasst, aber gleichzeitig bei 10 anderen Werten richtig gelegen, dass man nämlich nichts gemacht hat, die jetzt zum Teil ja auch schon wieder profitabel sind, aber einfach nicht mehr dieses Wachstum hinkriegen und denen man nicht mehr ansatzweise die Bewertungen zubilligt, die wir damals gesehen haben.
Ja, Aber wir haben jetzt hier ein sehr stark veränderungsgetriebenes Geschäft gesehen, was verschiedene Herausforderungen auch an das Kundenmanagement, an die Kunden selbst, an das Management selbst gestellt hat und wo wir auch gesehen haben, dass krasse Bewegungen im Kursverlauf stattgefunden haben. Und dann laufen einem ja auch gelegentlich, beziehungsweise bei Echtgeld TV durchaus des Öfteren, auch Werte über den Weg, die mit all diesen Geschäften, einem dynamischen Geschäft im Bereich von Abo-Modellen, die in irgendeiner Form bezahlt werden müssen, von einem Amazon-Geschäft, wo man ja ein Bezahlmedium hinterlegen muss. Ein Freizeitpark, Walt Disney haben wir heute nicht drin, aber wenn man in den Freizeitpark geht, bezahlt man in der Regel ja mit seiner Kreditkarte. Da gibt's drei ganz große, nämlich Mastercard, American Express und Visa. Drei unterschiedliche Systeme, wo vor allen Dingen Mastercard und Visa eine höhere Gleichstellung haben, American Express stärker mitgliedschaftsgetrieben. Und die Visa, die hat es irgendwann, und ich konnte das gar nicht mehr so richtig für mich reproduzieren, die hat es aber irgendwann vor 2020 schon ins Echtgeld-TV-Depot geschafft. Und deswegen haben wir uns da entschieden, nehmen wir doch mal so einen Wert, der auch im Übrigen, das wollen wir nicht vermeiden oder verschweigen, der auch gelegentlich mal eine relativ heftige Kursbewegung zeigt. Aber wenn eine Aktie von 2,75 auf 200 runtergeht oder von 2,25 auf 150 im Zuge der des Pandemieausbruchs, dann ist es eben was anderes als ein 70 oder knapp 80-prozentigen Kursverlust, wie wir ihn eben bei Netflix gesehen haben. Wir reden über Visa, wir reden über ein sehr, sehr schön wachsendes Geschäft mit Bezahlungen.
Ja, du hast es ja schon gesagt, Pandemieausbruch oder dann auch Zinsanstieg, das waren Themen, die bei Visa kurzfristig das Börsensentiment beeinflusst haben, weil einfach dann man davon ausgeht, wenn Verbraucher weniger kaufen, wird auch der Umsatz von Visa zurückgehen. Aber die langfristige Tendenz ist ja klar. Die profitieren von allen Subtrends im Bereich der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen, von Zahlungsverkehr. Und du kannst ja auch irgendwie bei irgendwelchen hippen Online-Banken, Neobanken eine Karte haben. Am Ende, ja, so wie bei der N26 ist trotzdem dann in dem Fall das Mastercard-Logo drauf. Irgendwo verdienen die an diesen ganzen Geschäftsmodellen mit, weil sie nun einfach mal diese Abwicklungsstrukturen haben und, das ist sicherlich auch ganz wichtig, die Kredibilität haben. Ich bin ja Kunde bei N26, so für den All-Day-Zahlungsverkehr, wenn du einfach weißt, okay, da ist jetzt nicht alles selbst gestrickt, sondern da ist ein Provider dahinter, wie eine Mastercard oder bei anderen eben eine Visa. Das ist auch für die Durchdringung, für die Akzeptanz beim Kunden ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dazu, momentan reden wir ja nicht über steigende Zinsen, sondern wir sehen schon sinkende Zinsen am Markt. Da wird auch auf Notenbankseite was passieren. Und das ist ja wieder ein Argument für Visa. Die sehen ja auch jetzt nicht so diese ganz große Konsumzurückhaltung, von der ja in manchen Unternehmensmeldungen die Regel ist, häufig auch um eigenes Versagen zu kaschieren und irgendwie auf den Markt zu schieben. Ja, insbesondere im Mode- und Luxusbusiness haben wir ja auch schon drüber gesprochen, sehen wir das. Naja, und für mich ist Visa einfach eine wunderbare Aktie, ein Compounder. Es läuft einfach. Sie werden größer und größer. Sie sind eine Cashmaschine. Sie haben sehr geringe Investitionen auch nur. Das heißt also wirklich ein Asset-Light-Geschäft. Und ich habe in den letzten Jahren so viel kommen und gehen sehen an hippen Aktien, gerade im Fintech-Bereich. Diese ganzen Zahlungsabwickler, Adyen und was hatten wir noch? Square, wo ich immer noch von wegen Jack Dorsey diese Mini-Position habe. Ganz viele, die das alles disruptieren wollen. Aber also meine Basisposition war immer Visa und Mastercard. Und ich muss sagen, ich bin damit nicht schlecht gefahren.
Das kann man so sagen. Und ich meine, ich finde es immer wieder, also es ist eben so ein Unternehmen, wo ich mir total gerne dieses Sheet angucke und dann einfach von links nach rechts durchgehe und dann überrascht zur Kenntnis nehme, dass es tatsächlich im Jahr 2020 einen kleinen Umsatzrückgang year to year gab, um eine knappe Milliarde US-Dollar von knapp 23 auf knapp 22. Also das ist schon mal.
Wurde eben nicht gereist.
So, ja, das es wurde nicht gereist.
Und dass nicht gereist wurde, wurde jetzt durch den Onlinehandel nicht kompensiert.
So sieht's aus. So.
Aber und dafür wird jetzt umso mehr gereist.
Ja, es wird A, mehr gereist, es wird eben mehr ausgegeben. Und was für mich total krass war, als ich mir ein paar Zahlen angeguckt habe, die hatte ich nämlich nicht so präsent. Was schätzt ihr denn? Ja, mit kurzer Kunstpause gleich hinten dran. Was schätzt ihr denn, was das gesamte Transaktions- und Zahlungsvolumen und Zahlungsabwicklungsvolumen in diesem Visa-System, was die da etabliert haben, so ungefähr beträgt? Wie viele Milliarden?
So. Also kleiner Tipp, es ist mehr als eine Apple.
Genau.
Und auch wenn du auf die Apple noch eine Microsoft und eine Nvidia drauflegst, bist du immer noch nicht ganz da.
Genau, also eigentlich sind es so fünf Apple, fünf Nvidia, fünf Microsoft, wenn wir jetzt einfach mal sagen, die sind so 3 Billionen, also 3000 Milliarden wert. Mal fünf heißt es, 15 Billionen US-Dollar werden von Visa wurden im letzten Jahr über die Visa-Systeme abgewickelt. Und gemessen daran, hätte ich gesagt, dann ist aber, bei 15 Billionen US-Dollar sind 32 Milliarden ja eigentlich verhältnismäßig wenig. Und damit ihr nicht selber nachrechnen müsst, habe ich das für euch gemacht. Es sind 0,22%, also präzise 0,2177, aber 0,22%, die bei Visa aus diesem riesigen Netzwerk ankommen, wo man sich ja schon als Kreditkarteninhaber, der möglicherweise auch mal eine etwas teurere hat, wie die natürlich sauteure Lufthansa Miles & More Card, die nicht von Visa ist, sondern von Mastercard, aber das System ist ein ähnliches, und wo man sich verwundert, die Augen reibt, warum die da diese komischen 1,75% Auslandsentgelt chargen, was ich für eine absolute Frechheit halte und eigentlich davon ausgehe, dass ein Wettbewerbskommissar von der EU genau sich dieses Ding als nächstes vornimmt. Die dürfen ja gerne was dran verdienen, aber 1,75% für eine Zahlung in US-Dollar ist ein Vollwitz und komplett überbezahlt in dieser elektrifizierten und technisierten Welt. Aber 0,2177%, die nur bei Visa ankommen, ist eben sehr, sehr wenig, woran man auch sieht. Auf der Strecke zu Visa werden die ganzen Kooperationspartner eben auch noch ganz gut bezahlt, weil eine PayPal macht es ja auch nicht einfach so. Mann, da kriegen wir wieder Ärger, wie ich das jetzt ausgesprochen habe. Willst du es auch nochmal falsch sagen?
Ich weiß nicht. Ich sag PayPal.
Ja.
Ist das falsch?
Ist bestimmt falsch. Ist egal.
Ich sehe das immer sehr nonchalant, wenn mich jemand darauf hinweist. Das macht man ja auch in Deutschland sehr gerne. Ja, das spricht man aber anders aus bei den Native Speakers. Dann denke ich mir mal, ja, ist interessant. Ne? Also die Amis geben sich überhaupt keine Mühe, Köln zu sagen. Die sagen einfach Cologne. Ja, und du kommst ja jetzt auch nicht auf die Idee, einem Ami zu sagen, hey, sorry, it is pronounced Köln. Well, we can try this now. Köln, sagt er hier. Ja.
Ja.
Ich freue mich ja. Ich habe viele Sachen gelernt beim Aussprechen. Manches ist auch interessant. Also ich erinnere mich immer noch dran, wie uns mal jemand beigebracht hat, dass Xiaomi, das ist eigentlich eher so wie Xiaomi ausgesprochen wird.
Ja, aber das sehe ich anders, weil ich hatte ja in Peking ein kleines Beratungsgespräch und bin da so rausgegangen, dass ich nämlich aus dem Ding raus bin, wo es hieß, und ich den Merksatz für mich, dem Xia seine Omi, also der Berliner Genitiv.
Xiaomi.
Also Xiaomi, aber... es ist auch vollkommen egal. Ihr wisst im Zweifelsfall, welche Aktie wir meinen. Also wir sind aber bei einer ganz anderen. Wir sind bei Visa.
PayPal hat auch irgendwie am Ende.
Genau. PayPal muss auch was davon haben, ja, dass sie Visa einsetzen.
Die Neobanken wollen auch Geld verdienen.
Genau.
Dann ist dieser ganze Rattenschwanz von technischen Abwicklern dabei. Ja. Die kleinen Terminals, in die du deine Karte reinsteckst oder dein Handy dranhältst oder wie auch immer du zahlst mit dem Wearable.
Zum Beispiel.
SumUp. Ingenico, ja.
Also alle müssen irgendwie Kohle verdienen, ja. Und Visa bekommt eben nur 0,22%, was für mich dann trotz einer, also ist jetzt nicht, die Aktie ist nicht richtig teuer, von daher, die ist einfach nur eine richtig schöne Halteposition für mich.
Und es reicht ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass wir Visa-Aktionäre am Hungertuch nagen. Es reicht trotzdem für in den letzten 12 Monaten 19 Milliarden Dollar Free Cashflow. Und das Spannende ist, wie der zustande kommt. Du hast nämlich tatsächlich 20,2 Milliarden Dollar Cash from Operations und da gehen ganze 1,2 Milliarden CapEx weg, also Investitionen in Sachanlagen. geworden. Also Anleger suchen ja häufig nach Geschäftsmodellen, die wirklich asset-light sind, ja, also wo wenig Kapital gebunden ist in Anlagen. Und das war ja traditionell auch eine Stärke der Mag 7. Und jetzt sehen wir plötzlich bei einer Microsoft, jetzt sehen wir bei einer Alphabet, dass 30%, 35%, 40% des operativen Cashflows derzeit rausgehen in CapEx, nämlich für KI-Chips. Das Thema haben wir hier gar nicht. Und ein anderes Thema, was mich bei vielen hippen Softwarefirmen, Cloud-Firmen auch immer stört, die ordentliche Free Cashflows haben, dass die Hälfte von dem Free Cashflow am Ende drauf geht für Stock-Based Compensation, also für aktienbasierte Verbesserungen, die jetzt da nicht aufscheinen in der Rechnung, die wir Aktionäre aber am Ende trotzdem zahlen müssen durch Verwässerung. Das ist das Schöne, spielt hier bei Visa, ne, ist eben nicht cool und hip, sondern einfach angestammt und profitabel. Kaum eine Rolle, 836 Millionen Dollar ist fein, aber bei 19 Milliarden Free Cashflow vertretbar.
Auch schön ist das Verhältnis von EBITDA zur Verschuldung. Ne? Weil es gibt ja keine Verschuldung. Kann man ja auch mal sagen, es gibt keine Nettoschulden, der Enterprise
Value. Eine der ganz geringen Differenzen zu Mastercard. Mastercard hat tatsächlich 5 Milliarden Schulden. Es ist aber auch nur ein Viertel vom EBITDA. Das heißt, also, wenn Sie wollten, in einem Quartal EBITDA-mäßig ist das weg. Also auch noch ein sauberes Balance Sheet. Das sind halt alles Dinge, die am Ende auch auf eine Bewertung einzahlen. Und insofern, ja, die Aktie war immer irgendwie teuer und sie hat diese Bewertung
bei einem 17er, auch bei einem 17er Kurs Umsatzverhältnis, nicht Kurs gewinnt. Bei einem 17er Kurs Umsatzverhältnis sitzt man ja schon ein bisschen erstaunt vorm Gerät und schluckt.
Ja, aber du hast natürlich auch eine andere Margenstruktur, als du jetzt beispielsweise bei einem Automobilhersteller oder bei einem Maschinenbauer hast. Das muss man auch dagegen sehen. Also deswegen diese Kursumsatzverhältnisse, die kann man ja nicht absolut sehen, sondern die machen ja immer nur Sinn in einer Branche. Also ich glaube, BMW hat jetzt ein Kursumsatzverhältnis von unter 0,4, ist deswegen aber auch keine Aktie, wo man jetzt jubelnd juhu schreit und sagt, das ist jetzt das Superschnäppchen. Also wenn eine Visa ein Kursumsatzverhältnis von 0,4 hätte oder nur von 3 oder von 5, dann wäre da irgendwas gerade gewaltig im Busch.
Das wäre dann auch ziemlich doof, muss ich sagen.
Ja, da wäre irgendwie eine Disruption im Gange, von der ja seit Jahren gesprochen wird, irgendwie, aber die ist halt einfach nicht visibel, sondern diese Unternehmen werden mächtiger und mächtiger, erfolgreicher und erfolgreicher. Insofern, ich fühle mich da sehr wohl mit. Im Übrigen auch ja noch eine schöne Aktie für dieses ständige, ich mag diesen US-Klumpen nicht, ne? Ist natürlich auch wieder eine USA-Aktie, ja, aus der Außensicht, in der Klassifizierung, in der Schublade, aber sie machen eben auch nur 43% des Umsatzes in den USA. Der Rest ist internationales Geschäft, auch Geschäft in den Emerging Markets, also auch wieder ein Beispiel dafür, USA heißt häufig auch Weltfirma.
Und was man eben auch noch dazu sagen kann, ist ja auch immer so ein Thema, es wird ja ganz oft auch gesagt, aber die Kreditkartenschulden, ja, also das stimmt grundsätzlich, Kreditkartenschulden sind ein bisschen doof, aber nicht für Visa. Weil Visa
ist halt nur Provider.
Die machen das Netzwerk.
Mastercard auch. Das ist eben der wesentliche Unterschied zu der eingangs erwähnten Amex, weil Amex nimmt tatsächlich direkt die Gegenpartei ein.
Die nehmen dafür auch richtig Geld auf der Zinsseite ein.
Müssen sie auch. Die haben ja auch das Risiko.
Ja, also von daher.
Ich glaube, viele Leute, die so eine Amex haben, möchtest du auch selber privat so nicht als Schuldner haben.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Also hier sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden. 60% Kursplus seit dem Kauf, der irgendwann vor Juli 2020 stattgefunden hat, bevor wir
das Scalable Depot eröffnet haben. Liro, ne?
Ja.
Links unten nach rechts oben, so mögen wir das. Und also wenn man diesen ganzen Bereich Finanztechnologie im Depot haben will, Visa und Mastercard, zack, drin, Haken dran, ist es doch so.
So sieht's aus.
Gibt's vielleicht einen von 10, der wird der künftige Tenberger dummer ist, ne? Findet man den? Weil kannst du ja sagen, okay, mix das alles, aber gehen ja vielleicht 3 oder 4 komplett den Bach runter.
Ja.
Und dann kann man es auch einfach haben.
Genau. Und dann sind wir langsam aber sicher doch am Ende angekommen. Mit ein bisschen überziehen, aber mit der Besprechung von 5 spannenden Werten und jetzt kommt ja die 6. Die Aktie, die ihr in der vergangenen Woche bei Scalable besonders aktiv gehandelt, vor allen Dingen aber besonders aktiv gekauft habt. Und das war eine relativ brachiale Führung eines Wertes, den wir hier auch schon des Öfteren hatten, den wir aber noch nie ins Depot genommen haben. Und da gucken wir doch jetzt mal, ob wir es denen von euch, die da gekauft haben, gleich tun. Wir besprechen Rio Tinto.
Ja, auf jeden Fall kein Kauf, der jetzt irgendwie prozyklisch wäre, sondern eine Aktie, die aktuell nicht en vogue ist, sondern die mal wieder, wie immer so in den letzten Jahren in bestimmten Wellen, ziemlich out ist. Eine der großen Bergbaugesellschaften der Welt, breit diversifiziert, wobei wir einen Klumpen schon drin haben und das ist ein Erzklumpen, nämlich Eisenerz steht für 60% der Umsätze von Rio Tinto, 23% Aluminium und dann 12%. Tendenz steigen Kupfer und dann gibt es noch eine ganze Reihe Mineralien, die das dann ergänzen bis zur 100. Ja, und das ist momentan an der Börse mal wieder kein Thema. Ich kann mich noch erinnern, vor etwa 6 Monaten kam eine ganze Reihe von Studien, die schon wieder den nächsten Rohstoff-Superzyklus prognostiziert haben. Und es hat sich eigentlich ganz gut herausgestellt, wenn dieses Wort vom Superzyklus die Runde macht, kauft man am besten keine Rohstoffaktien, sondern man kauft sie immer dann, wenn gerade diese Aktien keiner haben will. Denn die Rohstoffpreise in den letzten 6 Monaten sind tendenziell runtergekommen. Eisenerz ist jetzt aktuell bei $91 pro Tonne, etwa ein Drittel unter dem Niveau von Jahresanfang. Und auf Kupfer...
Kann man sich auch mal vorstellen, ne? Also ja. $91 pro Tonne.
Ja.
Also da kann man mal für $300 schön drei Tonnen kaufen und hat dann das Problem... Wo packe ich denn den Scheiß hin?
Naja, du hast ja vor allem Eisenerz. Ne? Da kannst du selber jetzt noch nicht so viel machen, außer du sammelst Steine. Kupfer, sicherlich noch mehr beachtet. Kupfer gibt es ja eine ganze Reihe von Finanzprodukten. Im Frühjahr noch haben wir ein neues Allzeithoch gesehen von über $5 je Pfund und inzwischen $4,22. Das heißt also knapp 20% Rückgang. Und es gibt ja an den Finanzmärkten diese Bezeichnung Dr. Copper, die darauf anspielt, dass Kupfer eigentlich ein ganz guter Ratgeber für volkswirtschaftliche Entwicklungen ist. Und wenn man die Kupferentwicklung nimmt, dann muss man sagen, naja, dann ist das doch wohl ein eher rezessives Zeichen.
Aber wenn es mit erneuerbaren Energien in irgendeiner Form weitergehen soll, dann wird man an genau diesen Sachen eben nicht vorbeikommen. Also es ist dann immer ein bisschen die Bäh-Bäh-Aktie, ja, von und im Bereich erneuerbare Energien, denn ohne den Kram, den Rio Tinto aus dem Boden holt und in irgendeiner Form produziert, genau, geht's nicht.
Genau, und die Windräder sind ja auch nicht aus Baumwolle gehäkelt. Also drinnen ist eine Kupferspule, aber draußen ist halt schon, genau, irgendwie ein Stahlgerüst. Und China...
Da ist auch ein bisschen Beton drin, damit dieses, ja, Ding einfach mal hält.
Ja gut, also Beton ist jetzt da nicht so relevant, richtig, aber bei Rio Tinto ist ein Faktor... Logischerweise auch China, große Nachfrage, sowohl was Eisenerz als auch was Kupfer angeht. Und wir sehen einfach in China nach wie vor diese Wachstumsbelebung, von der so jedes Quartal auch wieder die Volkswirte sprechen, nach wie vor nicht.
Aber China war eben der Markt, der auch mal so ein bisschen bei der Nachfrage nachgelassen hat. Die sind da ja gerade so bei der einen oder anderen Umstellung, was da energetisch überhaupt in China passiert, die eben eine komplette Technologieoffenheit haben und ihnen sagen nach dem Motto, naja, wenn die Mini-Reaktoren vernünftig funktionieren, dann unterstützen wir das. Wenn die Windräder gut funktionieren, unterstützen wir das. Und wenn Solar gut funktioniert, unterstützen wir eben das eben nicht, unterstützen wir eben das. So, das wird bei China sehr, sehr oft versehen, was die im Bereich erneuerbare Energien für eine Pole-Position haben, weil man sehr, sehr gerne auf die inzwischen dann eben auch geringer werdenden Kohlekraftwerke und Kohleförderungen schaut, sondern sich immer noch daran entrüstet, dass das noch das ist, was man in den letzten Jahren eben wahrgenommen hat. Aber mittlerweile ist es eben so, dass in China oder dass man bei China davon spricht, dass die ein Land sein könnte, was besonders beeindruckend ist bei ihrer Größe, die in 2024 ihren CO2-Ausstoß reduzieren könnten. Und man davon ausgeht, dass es in 25 oder 26 eben der Fall ist. Das ist etwas, was vor 2-3 Jahren noch komplett in der Welt von Absurdistan stattgefunden hat. Und die Statistiker streiten sich im Moment so ein bisschen darum, ob nicht möglicherweise 23 schon das Jahr war, wo das passiert ist. Und das alles wird ohne Produkte von Rio Tinto.
Jetzt hast du aber mal schnell die Kurve gekriegt. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also manchmal fragen sich ja Leute, warum dauert das für euch denn so lange? Wie kommt ihr da auf eine Zeit von 90 Minuten in einer Sendung. Ja, das war gerade so ein Beispiel. Eben sind wir noch bei Rio Tinto und zack, bist du beim Ausbau neuer erneuerbarer Energien.
Ja, genau, weil wir das ja immer wieder haben. Das hatten wir auch mit dem Carbis immer wieder zusammen. Das ganze Zeug wird eben gebraucht und irgendjemand muss es herstellen. Also genau.
Ja, da frage ich mich ja schon lange, also warum.
Windartikeln finde ich sehr schön.
Ja. Windartikeln hat mir gefallen. Man könnte vielleicht mal so rumfragen in gewissen Bubbles auf Social Media. Das müsste ich eigentlich echt mal machen bei Twitter, bei X. Einfach mal nachfragen, was meint ihr, woraus ist ein Windrad? Was ist da so drin? Mal gucken, was dann so kommt. Ja, es ist wirklich das dreckige Zeug. Kupfer ist drin. Eisen ist außen. Und ja, Rohstoffe sind eine eigene Asset-Klasse. Man kann sie mit Derivaten, mit ETCs handeln. Man kann sich auch, wenn man einen Rohstoffanteil im Portfolio haben will, die Aktien von Bergbaugesellschaften kaufen. Hat auf der einen Seite das betriebswirtschaftliche Risiko, ja, dass die Rohstoffpreise am Ende steigen können. Aber die Mine hat schlecht gewirtschaftet, gibt es trotzdem kein Geld. Aber man hat auf der anderen Seite eben dann auch etwas, was bei Rio Tinto sehr, sehr wesentlich ist für die Gesamtwertentwicklung, nämlich Dividenden. Anders als wenn ich mir jetzt irgendwelche Futures-Kontrakte aufs Konto lege oder Kupfer einfach auf den Schreibtisch stelle, zahlt Rio Tinto eben laufende Erträge und das nicht zu knapp. Ja, die Dividenden schwanken, aber sie sind schon ein wesentlicher Bestandteil der Aktionärsrendite. Wenn wir einfach nur mal auf die letzten 4 Jahre schauen, dann pendelt der Kurs von Rio Tinto, wir gucken jetzt auf die britische Aktie, zwischen 48 und 60 Pfund. Das war jetzt nicht sonderlich aufregend, aber aufregend wird es halt zweimal im Jahr, wenn es Dividende gibt. Und in diesen 4 Jahren gab es rund 20 Pfund Dividende. Nein, das kann jetzt nicht mit einer Hightech-Aktie in diesem Zeitraum mithalten, aber es war auch nicht die Zeit für Rohstoffe. Und in der Allokation hat man immer was, was zeitweise mal nicht läuft, aber wenn nicht laufen heißt, ich mache mit 48 Pfund Einsatz, 20 Pfund Dividende in 4 Jahren, dann gibt es da auch Schlechteres.
Genau, und das ist eben umfangreich. Ihr seht in den Papieren bei der Rio Tinto und in dem Sheet zur Rio Tinto seht ihr die Werte in Euro. Bekanntes Problem, Lizenzthema bei Guru Focus, da haben wir eben dann auf die Eurozahlen gesetzt und auf die Kursnotiz in Deutschland. Das also dazu Information. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt eben einfach so, dass dass wir da dann eben einfach auch mal mitgehen und hier sagen, das ist eine Aktie, wo wir nicht darüber nachdenken müssen, ob die mal verkauft wird, sondern wo wir einfach selber sagen, da sind wir bei einem Kauf mit dabei. Und da können wir an der Stelle einfach mal sagen, wir machen das mit 18 Aktien, die wir dann, nachdem wir ja vorhin in dieser Sendung ein bisschen was von Nasdaq verkauft haben, sorgen wir jetzt dafür, dass das nächste Windrad auch mitgebaut werden kann, und haben eine kleine Position in der Rio Tinto einfach mal hier aufgebaut. Da kann es durchaus auch sein, dass wir in den nächsten Monaten und auch Jahren einfach diese Position noch um 1-2 Käufe dann erhöhen, wenn der Kurs deutlich nachgibt. Denn es gibt Never-Comeback-Aktien. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch permanente Comeback-Aktien.
Ist auch jetzt so der Gegenpol zu Visa in mehrerlei Hinsicht. Ja, also Bergbau ist natürlich nicht Asset-Light. Ja. Das ist Asset-Heavy. Da wird ein großer Teil vom Free Cashflow eben dafür benutzt, neue Vorkommen zu erschließen. Da haben wir wirklich Sachinvestitionen, CapEx, die teilweise über 50% des operativen Cashflow dann fressen. Aber das ist nun mal systemimmanent und dann ja die Bewertung. Das ist ja so dein Lieblingsthema. Da haben wir jetzt hier aktuell sogar ein einstelliges Kursgewinnverhältnis auf Basis der Zahlen für die letzten 12 Monate. Und nach vorne bin ich ja sowieso immer skeptisch, bei Rohstoffwerten ganz besonders.
Die Analysten auch übrigens.
Ja, sie sind ja nicht skeptisch. Sie hauen ja irgendeine Zahl raus. Ich bin ja grundsätzlich gegenüber den Zahlen skeptisch, weil du musst ja nicht nur die betriebswirtschaftliche Performance des Unternehmens in irgendeiner Form abschätzen. Schon das ist ja schwierig genug, sondern du musst auch noch die Rohstoffpreise schätzen. Und wenn ich sehe, was für Prognosen im Raum waren, nachdem Kupfer das Allzeithoch gemacht hatte, da schien es ja nur noch eine Frage Frage der Zeit zu sein, bis wir auf 6 Dollar je Pfund gehen. Jetzt sind wir knapp über 4. Also insofern zu diesen Prognosen, da sehen wir, wie schnell sich das auch wandelt. Deswegen, also halte ich die ganze Argumentation mit Kursgewinnverhältnissen bei diesen hochzyklischen, von Rohstoffpreisen abhängigen Werten für äußerst schwierig, sondern für mich ist hier eher wichtig, dass ich ein Unternehmen habe, was nach wie vor ordentliche Free Cashflows erzeugt, ein Unternehmen habe, was eine saubere Bilanz hat. Das war bei Rio Tinto und bei anderen Minenfirmen nicht immer so, sondern die waren zu Zeiten der Finanzkrise hochverschuldet und wissen auch, was es heißt, nicht finanziell frei zu sein. Jetzt haben wir hier nur noch Nettoverschuldung 5 Milliarden bei 2,8 Milliarden Free Cashflow im ersten Halbjahr, können wir das aber recht entspannt sehen. Also das ist der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist. Und der dritte Punkt ist, dass wir eine ordentliche Kapitalallokation auch haben. Und das sieht man hier. Es gibt ab und zu mal Aktienrückkäufe, aber das wesentliche Thema sind die Dividenden in einem Umfang, den man jedes Jahr so festlegt, dass man es sich leisten kann und trotzdem in neue Vorkommen investieren kann. Kupfer ja ein wichtiges Thema bei den Investitionen. Und dennoch summiert es sich auf eine ganz ordentliche Dividendensumme.
Was 2016 da passiert ist und sich auch im Chart ausdrückt,
also
ist
schon Wahnsinn. Vorher war es halt entsprechend weniger, weil man musste erstmal die Bilanzen sauber kriegen. Das waren dann so Symboldividenden. Für dieses Jahr sind wir insgesamt bei 3,375 britischen Pfund. Das heißt, bezogen auf den Kurs vom Jahresanfang sind das 5,8%. Inzwischen, wenn wir nach vorne schauen würden, dieselbe Dividende für das nächste Jahr mal kalkulieren, wäre es noch mehr, denn die Aktie hat dieses Jahr bislang 18% verloren. Ist also sicherlich, es gab schlechtere Situationen, die Aktie zu kaufen, sagen wir es mal so. Ob es gut ist, wissen wir immer erst retrospektiv. Und was die Dividende angeht, sollte man diese Zahlen nicht immer einfach extrapolieren. Man kann sie mal im Hinterkopf halten, dass man so eine Größenordnung hat, aber es hängt wirklich daran, was machen die Rohstoffpreise.
Ja, und also man kann sich ja auch da wieder im Sheet einfach mal angucken. 26,90 war der Eurokurs Ende 2015 und dann ging es eben mit den Dividenden los. 1,39, 1,96, 2,69, 2,98, 3,16, 6 Euro, 2, 6,24 Euro. 3,71 Euro. Ja. Also da ist ja eine ganze Menge von dem, was man bezahlt hat.
Zwei Jahre mit Sonderdividenden drin, aber genau
muss man
so
sich auch leisten können.
Genau, konnten sie sich leisten und genau so funktioniert dieser Rohstoffmarkt. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, also ich will dieses Asset-Heavy-Geschäft nicht, es ist mir zu zyklisch, es ist mir vielleicht auch zu dreckig unter ESG-Gesichtspunkten, kann ich auch verstehen. Und Rio Tinto hat ja auch einige Vorfälle gehabt in der Vergangenheit, die man dann auch zum Anlass genommen hat, insbesondere das Thema Arbeitssicherheit und das Thema gesellschaftliche, ökologische Relevanz dieser Abbaugebiete ganz in den Fokus auch der Berichterstattung zurück. Ich sage auch immer Greenwashing dabei. Kann ich alles verstehen, aber wenn man es macht, glaube ich, gibt es schlechtere Zeitpunkte als den aktuellen. Und wenn man es mit der britischen Rio Tinto Aktie macht, hat man halt den Vorteil, Quellensteuermalesse überhaupt nicht, weil es gibt auf britische Aktien keine Quellensteuer.
Keinen besseren Zeitpunkt gibt es jetzt, beispielsweise, wenn ihr am Freitagabend direkt guckt, jetzt in das Wochenende zu starten. Für das wünschen wir euch alles Gute. Und wenn ihr das zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gehört oder geschaut habt, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei, eure eigenen Entscheidungen zu treffen, eure eigenen Kommentierungen zu machen, was ihr an Rio Tinto total behämmert findet, was wir bei Visa viel zu wenig gesehen haben und vor allen Dingen bei der Nasdaq noch unbedingt hervorhebenswert ist, weswegen der Verkauf in euren Augen beispielsweise ein schwerer Fehler war. Ansonsten seid ihr dazu aufgerufen, auf jeden Fall auch zu sagen, welche Aktien aus dem Echtgeld-TV-Depot ihr euch bei der nächsten Feedback-Sendung wünscht, begründet es bitte kurz, stellt nur eine Aktie vor und lasst danach die Daumen unter eurem Beitrag entscheiden. So nach einer Woche kriegen wir da eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild und wissen im Grunde genommen dann, was wir als nächstes machen wollen. Dabei und bei allem anderen, was ihr in eurem Leben, in eurer Weiterbildung, in eurem beruflichen Alltag oder in euren Urlauben so anstellt, wünschen wir euch alles Gute und wünschen euch dafür vor allen Dingen eins, Gesundheit. Und dann, wenn ihr die habt, dann denkt ihr darüber nach, in was ihr als nächstes investiert und terminiert euch schon mal den nächsten Freitag für Echtgeld TV aus Berlin. Macht's gut.